NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Im Schwerpunkt der Sendung geht es heute um unsere Zähne und vor allem um ihre Gesundheit, von der wohl jeder, der einmal heftige Zahnschmerzen hatte, weiß, wie wichtig sie ist. Aber auch sonst sollte uns bewusst sein, unsere Zähne sind nicht nur ein wichtiges Werkzeug bei der Nahrungsaufnahme. Sie haben auch eine Funktion bei der Artikulation bestimmter Laute. Und eine Fehlstellung von ihnen kann zu Problemen im Kiefergelenk führen, die wiederum zu Verspannungen oder zu chronischen Kopfschmerzen. Die Gesundheit unserer Zähne sollte uns also wichtig sein. Und damit auch ihre Pflege, so viel steht fest. Aber bevor wir uns weiter mit den Zähnen auseinandersetzen, werfen wir noch einmal einen Blick auf ein anderes Thema. Die Stimme. Wie sie beim Menschen entsteht, lässt sich wissenschaftlich leicht erklären. Sie wird erzeugt durch das Zusammenwirken der Stimmlippen im Kehlkopf mit den lufthaltigen Räumen oberhalb davon. Zum Beispiel mit den Rachen-, Mund- und Nasenhöhlen. Und je nachdem, wie groß der Kehlkopf eines Menschen ist, ist seine Stimme tiefer oder höher. Das ist auch der Grund, warum Frauen in der Regel eine höhere Stimme haben als Männer, die einen größeren Kehlkopf haben. Soweit, so gut. Aber bei einer neuen Studie ist herausgekommen, dass die Stimmen von Frauen tiefer als früher geworden sind. Warum? Martina Zeitler mit Einzelheiten.
Ich warne Sie, wenn Sie mich nicht sofort loslassen, schreie ich. Oh, guten Morgen, Mrs. Wilson, bringen Sie mich sofort wieder in mein Bett.
Ziemlich hoch, emotional und schutzbedürftig. So klangen Frauenstimmen in den 50er und 60er Jahren oft. Die Schauspielerin Doris Day zum Beispiel ist bekannt für ihre hohe, fast kindliche Stimme. Das Rollenbild dieser Zeit passte im Grunde zu solchen Stimmen. Das von vielen Menschen propagierte Frauenideal waren Ehefrauen, die nicht nach eigenen Karrieren strebten, sondern sich unterordneten und ihre Erfolge bestenfalls als vorbildliche Mütter suchten. Heutzutage leben Frauen autonomer, stehen stärker und aktiver im Berufsleben. Dort müssen sie sich häufig in einem immer noch überwiegend männlich geprägten Umfeld durchsetzen. Ein Grund, warum die Stimmen von Frauen im Durchschnitt tiefer werden. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher an der Universitätsklinik Leipzig. Für die Untersuchung waren zahlreiche Stimmproben notwendig, sagt Michael Fuchs, Leiter der Studie.
Unser Ziel war es, bei diesen Personen Stimmmessungen durchzuführen. Dazu wird der Proband gebeten, in ein Mikrofon zu sprechen und zu singen, so leise wie möglich in einer normalen Gesprächslautstärke, in einer Klassenzimmerlautstärke und dann die maximale, also die Rufstimmlautstärke und dann wieder zurück zu dieser ganz leisen Stimmfunktion. Und zusätzlich haben wir auch noch die Singstimme untersucht, bei der wir Töne vorspielen und der Proband singt die dann wiederum so leise und so laut wie möglich, so tief und so hoch wie möglich nach.
Die neuen Stimmtests verglichen die Forscher dann mit früheren Aufnahmen. Was ihnen auffiel, war, wie stark sich die deutschen Frauenstimmen in den letzten beiden Jahrzehnten verändert haben.
Dabei hat uns doch recht überrascht, dass die sogenannte mittlere Sprechstimmlage bei den Frauen deutlich tiefer liegt, als wir es gemeinhin annehmen bzw. auch aus den Lehrbüchern her kennen. Also die Männerstimme liegt etwa so bei 100 Hertz, 110 Hertz und die Frauenstimme genau eine Oktave höher, so etwa bei 220 Hertz. Das ist aber eben bei unseren 40- bis 80-jährigen Teilnehmern der Studie nicht so gewesen. Die Frauenstimme, die liegt etwa nur noch bei 160, 170 Hertz, also damit halbiert sich der Abstand von der Männerstimme zur Frauenstimme.
Michael Fuchs und sein Team vermuteten zunächst biologische Gründe für die tieferen Frauenstimmen. Zum Beispiel den, dass die Menschen in Deutschland immer größer werden und somit auch die Stimmen tiefer werden. Dann hätten sich aber auch die Männerstimmen in diese Richtung entwickelt, was nicht der Fall ist. Die Gründe, aus denen Frauen tiefer sprechen, mussten also woanders liegen.
Sie können ihre Stimme höher einsetzen, aber sie tun es nicht. Und wir glauben, dass das ein Spiegel der Emanzipation der Frau in unserer Gesellschaft ist, eines veränderten Rollenbildes der Frau in der Gesellschaft. Sie sind heute in einer Position, in der sie häufiger auch Leitungspositionen übernehmen. Und das drückt sich eben auch in einer tieferen Stimmlage aus.
Schrille Piepstimmen werden in unserer heutigen Gesellschaft eher als hysterisch und unsicher wahrgenommen. Tiefe, feste Stimmen eher mit Kompetenz, Selbstsicherheit und Durchsetzungsvermögen assoziiert, sagen die Forscher. Ein Beispiel dafür ist die Schauspielerin Mechthild Großmann, die mit ihrer markanten, tiefen Stimme im Tatort aus Münster die taffe Staatsanwältin Klemm spielt.
Wir haben hier ein grenzübergreifendes Verbrechen. Holen wir uns Hilfe beim BKA.
Der Stimmforscher Walter Sendelmeier von der TU Berlin untersucht ebenfalls seit Jahren die Veränderung weiblicher und männlicher Stimmen. Er und sein Team erfassen regelmäßig jedes Semester die Stimmen und Sprechweisen der Studierenden. Die Probanden sind sehr bewusst grundsätzlich junge Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren. Denn das Alter der Menschen, deren Stimmen untersucht werden, sei für die Untersuchung der Stimmentwicklung enorm wichtig.
Das ist ein Punkt, der mich bei der Leipziger Studie etwas überrascht, dass dort die Stichprobe aus eher älteren Personen, also mittlerem Erwachsenenalter und höherem Erwachsenenalter, zusammengesetzt ist. Und das ist gerade, wenn man Frauenstimmen untersuchen will, eine gewisse Merkwürdigkeit, weil in diese Zeitspanne genau das Klimakterium fällt. Man sollte unbedingt unterscheiden zwischen jüngeren Frauen und älteren Frauen, weil eben durch die hormonelle Umstellung in der Menopause die Stimmlage einer Frau sich deutlich absenkt.
Dass kulturelle Veränderungen und ein Wandel der Rollenbilder zu einer Stimmveränderung führen können, hält allerdings auch Walter Sendelmeier für wahrscheinlich.
Zum Beispiel haben die Skandinavierinnen, die ja auch hinsichtlich des Emanzipationsgrades sicherlich ganz weit vorne sind, insgesamt eher tiefere Stimmen als zum Beispiel Japanerinnen. Bei Japanerinnen, wo das Frauenbild noch ein ganz anderes ist, die haben sehr, sehr hohe Stimmen.
Allerdings?
Und wenn man noch weiter sich umschaut, zum Beispiel nach Südspanien geht, dann merkt man, dass die Frauenstimmen dort oft auch sehr tief und sogar zum Teil sehr rau klingen. Und das, obwohl ja dort in der noch sehr katholischen, vor allen Dingen ländlichen Bevölkerung auch die Frauenrolle eher eine klar subdominante ist. Dann kommt man ins Stutzen und merkt, dass also die Emanzipation allein nicht die ganze Erklärung sein kann.
Wenn die Stimmlage der Frauen in einer Gesellschaft zumindest ein Indikator für Gleichberechtigung und Emanzipation sein sollte, würde eine halbe Oktave Veränderung in 20 Jahren ja schon einen ziemlich guten Fortschritt bedeuten. Je mehr Emanzipation, desto tiefere Stimmen. Was bedeutet das für die Stimmen der Zukunft? Werden Männer- und Frauenstimmen irgendwann gleich hoch oder tief sein?
Ich glaube, wir haben dort schon ein Maß erreicht, was biologisch quasi ausgereizt ist in diesem gesunden Bereich. Ich könnte mir eher vorstellen, dass die weitere Emanzipation der Frau dazu führt, dass es gar nicht mehr so stark notwendig sein muss, mit seiner Stimme auf die Emanzipation hinzuweisen, sondern dass es vielleicht sogar später mal wieder in die höhere Richtung geht oder das gesamte Spektrum auch in der Sprechstimme mehr ausgenutzt werden kann, wenn klar ist, dass Frauen ganz selbstverständlich auch in Führungspositionen eine hohe Stimme einsetzen können.
Das war ein Beitrag von Martina Zeitler.
Graceland, Memphis, Tennessee, I'm going to Graceland. Pool boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. And my traveling companion is 9 years old. He's the child of my first marriage. But I have reason to believe we both will be received in Graceland.
Die Musik, die Sie hören, kommt diesmal von Inga Lüning und André Nenzer. Die CD heißt Hodgepodge. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt, unseren Zähnen. Wer wünscht sich nicht, dass sie gesund sind und niemals ein künstliches Gebiss oder Implantate notwendig werden? Das, was wir natürlich dafür tun können, ist eine gute Zahnpflege. Und dafür werden seit Jahrzehnten Zahnpasten benutzt, die Fluoride enthalten. Denn in den Fluoriden wurde schon in den 50er Jahren die beste prophylaktische Wirkung gegenüber Karies nachgewiesen. Allerdings dürfen sie nur begrenzt in der Zahnpasta enthalten sein. In der EU gibt es dafür strenge Grenzwerte. Der Grund: In sehr hohen Dosierungen können Fluoride toxisch wirken. Außerdem stehen sie immer wieder in Verdacht, Krebs oder auch Unfruchtbarkeit hervorzurufen. Und das macht vielen Menschen Angst. Manche möchten diesen Wirkstoff sogar ganz aus unseren Zahnpasten verbannen. Sie fordern ein Verbot, ob guter Kariesschutz oder nicht. Immer wieder werden Alternativen angepriesen, die genauso gut vor Karies schützen würden, heißt es. Eine Diskussion, die seit Jahren regelmäßig aufflammt. Aber was sagen Wissenschaftler dazu? Sind Fluoride in der Zahnpasta wirklich schädlich? Und können sie als Kariesprophylaxe ganz ersetzt werden? Michael Kurt ist dem nachgegangen.
Auch wenn die meisten glauben, ihre Zähne optimal zu putzen, irgendwo in der Ecke hat sich bestimmt ein kleiner bakterieller Zahnbelag vor dem Zugriff der Bürsten versteckt und produziert im Geheimen Säuren.
Diese Säuren, die lösen die Zahnhartsubstanz langsam auf, lösen also Mineralien aus dem Zahn heraus. Und Fluoride können das verhindern und bereits herausgelöste Mineralien auch dem Zahn wieder zurückgeben. Das ist der Wirkmechanismus. Dazu gibt es massenweise Studien.
Sagt Professor Stefan Zimmer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Präventive Zahnmedizin. Aber was ist mit den schädlichen Wirkungen der Fluoride, über die gerade wieder einmal heftig diskutiert wird?
Die Dosis, wo wir also mit leichtesten toxischen Wirkungen rechnen müssen, die liegt bei 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt also, selbst ein 20 Kilogramm schweres Kind, was etwa 5 Jahre alt ist, kann gut 100 Milligramm Fluorid vertragen. Aber bei einem 5-jährigen Kind sind die Mengen, die im Rahmen der Kariesprophylaxe aufgenommen werden, sogar deutlich weniger als 1 Milligramm.
Es ist also praktisch unmöglich, durch das Schlucken von Zahnpasta auch nur eine leichte Fluoridvergiftung zu bekommen. Aber Fluoride sind nicht nur in Zahnpasta enthalten. Es gibt Fluoridtabletten, fluoridiertes Wasser oder fluoridiertes Salz und Fluoride sind auch in vielen anderen Nahrungsmitteln zu finden. Genau wie für die Zahnpasta gibt es allerdings auch da Verordnungen, mit denen die zulässige Menge begrenzt wird. Anke Weißenborn vom Bundesamt für Risikobewertung in Berlin.
Dafür sind Grenzwerte festgelegt worden. In sehr hohen Konzentrationen kann es zu Knochenbrüchigkeit kommen. Und es wird auch darüber diskutiert, dass sehr hohe Fluoridkonzentrationen mit kognitiven Effekten in Verbindung stehen.
Tatsächlich wurde vor einem Jahr eine Studie veröffentlicht, die von einigen Zeitungen mit Schlagzeilen wie »Fluorid macht Babys im Mutterleib dümmer« öffentlich gemacht wurde. Nach Untersuchungen in Mexiko wurde nämlich vermutet, dass es einen Zusammenhang zwischen der Fluoridaufnahme durch Schwangere und der Intelligenz der Kinder geben könnte, die diese Frauen zur Welt bringen. Ergebnisse, die auch in Deutschland zu Ängsten geführt haben, die allerdings unbegründet sind, sagen die Wissenschaftler.
Also hier in Deutschland ist das auf jeden Fall kein Argument, weil die Fluoridkonzentrationen, mit denen wir hier in Deutschland zu tun haben, weit davon entfernt sind.
Das bestätigt auch Stefan Zimmer.
Da sagen selbst die Forscher, aufgrund unserer Studie sollte man nicht die Empfehlungen zur Kariesprophylaxe verändern. Und die Mengen an Fluorid, die dort dazu geführt haben, dass dieses Ergebnis rausgekommen ist, was einen minimalsten Einfluss auf die Intelligenz der Neugeborenen hatte, dass diese Fluoridmengen in Deutschland gar nicht erreicht werden können.
Im Rahmen der aktuell wieder aufflammenden Diskussion über mögliche Gefahren der Fluoride, ob nun in Zahnpasta oder Lebensmitteln, ist auch immer wieder von einer möglichen Krebsgefahr durch Fluoride die Rede. Doch Anke Weißenborn vom Bundesamt für Risikobewertung gibt Entwarnung.
Auch wenn es in einigen epidemiologischen Studien einen Zusammenhang gab zwischen fluoridiertem Trinkwasser und einer erhöhten Krebsrate, hat sich das in der Gesamtheit der Studien als nicht nachgewiesen herausgestellt. Diese Fluorid- und Krebsstudien sind insgesamt so widersprüchlich und so unklar, dass Fluorid als nicht kanzerogen eingestuft wird.
Fest steht, Fluoride in Zahnpasten spielen weltweit bei der Fluoridaufnahme des Menschen nur eine untergeordnete und keine gesundheitsgefährdende Rolle. Vielmehr fördern sie die Gesundheit durch ihre Kariesschutzwirkung. Trotzdem sollten Eltern bei Kleinkindern bis ca. 6 Jahren darauf achten, dass diese die Kinderzahnpasta nicht einfach aus der Tube ausdrücken und essen. Auch sollten bei ihnen nicht unbedingt riesige Berge von Zahnpasta auf der Bürste landen. Sonst kann es schon mal zu einer Fluorose kommen, zu einer weißlichen Verfärbung der Zähne durch zu viel Fluorid.
In dem Moment, wo die Kinder richtig ausspucken können und auch spülen können, empfehle ich immer Fluorid-Zahncreme. Es gibt auch andere Zahncremes mit anderen Wirkstoffen, wie dem Hydroxylapatit, also zum Fluorid. Ob das jetzt besser ist oder schlechter, das muss ich erst mal zeigen.
Sagt die Zahnärztin Monika Binder aus Hodenhagen. Es gibt bereits eine Werbekampagne, in der der Wirkstoff Hydroxylapatit als Fluoridalternative gepriesen wird. Aber seine Wirksamkeit im Karieschutz sei noch nicht nachgewiesen, sagt Stefan Zimmer von der Deutschen Gesellschaft für Präventive Zahnmedizin.
Obwohl es zu diesen Produkten In-vitro-Untersuchungen gibt, die zum Beispiel zeigen, dass der Zahn damit glatter gemacht wird, dass man da so eine Ablagerung auf der Zahnoberfläche zumindest für eine gewisse Zeit findet, gibt es keine einzige Studie, die zeigt, dass diese Zahnpasten in der Kariesprophylaxe auch nur annähernd so wirksam wären wie Fluoridzahnpasten.
Fluoride unterstützen die Zahngesundheit und sind in Zahnpasten nicht gefährlich. So kann man die Ergebnisse der bisherigen Studien zusammenfassen. Wir könnten jedoch sogar auf sie verzichten, wenn wir beim Zähneputzen alle Belege aus den Zahnzwischenräumen entfernen würden.
Leider muss ich sagen, ist es ein frommer Wunschtraum. Ich glaube, das schafft kein Mensch oder fast kein Mensch auf der Erde, seine Zähne wirklich so gründlich zu putzen, dass überhaupt keine Bakterien mehr vorhanden sind.
Mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta sei da nicht nur für Kinder, sondern auch für viele Erwachsene ein Putztraining die Chance, Karies und Baktus bestmöglichst in die Schranken zu weisen, sagen Zahnärzte.
Michael Kurt berichtete.
You always took the primrose path and never listened to the signs of your heart. But the brain works best on fun. Instead of saying yes or no, you rather count in platitudes. Your ship has never seen the sea and never ever sees a moon's your attitude, but the brain works best on fun.
Nach den Milchzähnen kommen die bleibenden Zähne, wie sie so schön heißen. 32 Stück. Aber bleiben tun sie leider nicht immer. Manche müssen vom Arzt gezogen werden, andere fallen aus. Und dann kommt der Zahnersatz. Brücken, Implantate, das künstliche Gebiss. Aber kein Zahnersatz kommt an das Original heran. Der natürliche Zahn ist unschlagbar. Wie schön wäre es, wenn dort, wo einer verloren geht, einfach ein neuer nachwachsen würde. Unmöglich ist das nicht, sagt Jürgen Häscheler, Wissenschaftler am Institut für Neurophysiologie in Köln. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Nachwachsende dritte Zähne? Sie sagen, das ist nicht unmöglich. Was macht es denn möglich?
Ja, durch die Stammzellforschung hat man wirklich jetzt sehr gute Einblicke bekommen und geschafft herauszubekommen, wie jetzt der Ursprung der Zähne ist und kann das nachbilden durch die sogenannten pluripotenten Zellen. Das sind Zellen, die quasi alles können. Schon quasi in der ganz frühen Stadium im Uterus entwickeln sich verschiedene Keimblätter, drei an der Zahl. Und aus diesen Keimblättern entwickeln sich dann immer weitere differenzierte Zellen. Und eine dieser Zellen oder genauer gesagt zwei Zelltypen müssen da zusammenkommen, die den sogenannten Zahnkeim ausbilden. Die Züchtung geschieht einfach so, dass man weiß, wie diese Zahnkeimzellen aufgebaut sind. Und der Zahnkeim entsteht dann in der Zellkultur und in den Versuchen kann dann dieser kleine Zellkeim in die Kieferhöhle eingesetzt werden und da wächst dann quasi der Zahn autonom.
Das heißt, dieser Zahnkeim wird im Kiefer des Betroffenen eingesetzt. Wie muss man sich das vorstellen? Wird er gespritzt?
In den Versuchen ist es in der Tat quasi mit der kleinen Spritze in die Kieferhöhle reingesetzt worden.
Aber wie komme ich denn an den Zahnkeim bzw. die Stammzelle von dem Betroffenen? Das kann ja nicht eine fremde Stammzelle sein, oder?
Ja, da gibt es also in der letzten Zeit wirklich in der Stammzellforschung große Goldaufbruchstimmung. Und zwar durch die Arbeiten von Shinya Yamanaka, ein Nobelpreisträger aus Japan. Der hat die Reprogrammierung entwickelt. Reprogrammierung heißt, dass ich heute in der Lage bin, meine Hautzelle oder irgendeine andere Zelle aus meinem Körper wieder zu reprogrammieren. Und diese reprogrammierte Zelle kommt dann auch wieder in den pluripotenten Grundzustand zurück. Und damit habe ich quasi eine Zelle, die genau dieselbe genetische Information hat wie mein eigener Körper. Und diese Zelle wird auch vom Körper nicht abgestoßen, sondern sie kann sich entsprechend dann weiterentwickeln in meinem Körper, ohne dass sie vom Immunsystem angegriffen wird. Und genau aus diesen induziert pluripotenten Zellen, wie wir sagen, also diesen reprogrammierten Zellen, kann ich dann den Zahnkeim formen und den würde ich dann in die Kieferhöhle einsetzen.
Sind die Zähne, die auf diese Weise nachwachsen könnten, dann am Ende genau solche wie die Zähne, die wir nach den Milchzähnen haben? Oder würden sie sich dann doch in irgendeiner Eigenschaft unterscheiden?
Also bis jetzt sind diese Versuche nur an Kleintieren durchgeführt worden, an der Maus und an der Ratte. Dort hat es wirklich zu Zähnen geführt, die sehr ähnlich sind jetzt wie die erwachsenen Zähne. Leider gibt es auch noch keine menschlichen Versuche, sodass man letzten Endes das noch nicht 100% auf Menschen übertragen kann. Und deshalb ist auch die Frage jetzt schwer zu beantworten, ob das letzten Endes bei Menschen dann zu bleibenden Zähnen führt, die dieselben Eigenschaften haben, wie wir das quasi bei unseren erwachsenen Zähnen gewohnt sind. Aber zumindest im Tierversuch bei der Maus und bei der Ratte hat es zu Zähnen geführt, die praktisch identisch waren.
Auch die Form der Zähne war gleich?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Es gibt also eine ganze Reihe von Versuchen dazu. Und da hat sich in der Tat gezeigt, dass quasi, wenn man diese Zahnkeim an die Stelle setzt, wo ein Schneidezahn entstehen sollte, dass da auch wirklich ein Schneidezahn entsteht. Wenn man sie in die Stelle setzt, wo ein Backenzahn entstehen sollte, dann entsteht auch ein Backenzahn. Insofern geht es so, wie man heute annimmt, wahrscheinlich ganz automatisch, dass die richtigen Zähne an der richtigen Stelle entstehen.
Wie lange würde es denn dauern, bis ein solcher Zahn dann gewachsen ist? Ich weiß, Sie haben noch keine menschlichen Versuche, aber Ihrer Einschätzung nach?
Ja, also Schätzung kann man relativ gut abschätzen. Das wird genauso lange dauern wie der normale Zahn. Also man kann so vielleicht mit mehreren Monaten bis ein halbes Jahr rechnen. Und in den Versuchen, die ich erwähnt habe, die Arbeiten an den Kleintieren, da hat es auch ungefähr solche Zeiten gebraucht, bis der Zahn herangewachsen ist.
Wann wird es Ihrer Meinung soweit sein, dass die Forschungen abgeschlossen sind und bei uns die dritten Zähne nachwachsen können, also die eigenen Zähne, die künstlichen bei uns ersetzen?
Ja, das ist immer eine der schwierigsten Fragen.
Warum?
Es ist wirklich eine sehr intensive Forschung. Wir wissen relativ gut, was zu tun ist. Das Problem ist, das liegt außerhalb der Grundlagenforschung. In Deutschland haben wir eine recht gute Forschungsförderung für die Grundlagenforschung. Es ist aber auch noch nicht so anwendungsbezogen, dass jetzt jemand sagen würde, ich kann da direkt mit Geld verdienen. Und genau in diesem Bereich zwischen der Grundlagenforschung und der sehr stark angewandten Forschung, da haben wir in Deutschland im Prinzip gar keine Institution, die sowas fördert. Wir geben nicht auf und wir versuchen, dass wir das doch am Ende noch hinbekommen können.
Das war Jürgen Heschler, Stammzellforscher in Köln. Secret heart, what are you made of? What are you so afraid of? Could it be three simple words? All the fear of being overheard, what's wrong? Let them secret heart. Secret heart, why so mysterious? Why so sacred? Why so serious? Maybe you're just acting tough. Saubere und gepflegte Zähne gehören nicht nur zu den Statussymbolen unserer Gesellschaft, sondern sie sind auch für unsere Gesundheit wichtig. Wer seine Zähne nicht gründlich und regelmäßig putzt, riskiert Karies und chronische Entzündungen. Die Folge kann eine Schädigung des Kieferknochens sein, schlimmstenfalls sogar eine Gefäßverkalkung oder ein Herzinfarkt. Also putzen, putzen, putzen. Allerdings befindet sich in den meisten Zahnpasten Mikroplastik. Und das schadet, wie wir wissen, nicht nur uns selbst, sondern auch der Umwelt. Und trotzdem wird es der Zahnpasta zugesetzt, weil durch die Reibung der kleinen Plastikpartikel der Zahnbelag entfernt wird. Gibt es keine Alternativen, die genauso wirksam wären? Wissenschaftler haben danach gesucht und sie sind fündig geworden. Ursula Storest berichtet.
Zellulose hat eine unheimliche Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten. Das begeistert mich in meiner Arbeit eigentlich immer wieder, wie vielfältig diese Einsatzmöglichkeiten für Zellulose sind,
sagt die Chemikerin Uta Fernekorn, die das Forschungs- und Entwicklungslabor einer Firma im thüringischen Gehren leitet, einem Unternehmen, das Fasern aus nachwachsenden Rohstoffen produziert.
Also das geht von industriellen Anwendungen bis hin zur Kosmetik oder bis hin auch zu pharmazeutischen Anwendungen bei der Filtration von Blutplasma. Man kann sich das fast nicht vorstellen, wo man überall mit der Zellulose auf Schritt und Tritt zu tun hat.
Jetzt haben die Forscher festgestellt, Zellulose kann auch das Mikroplastik in der Zahnpasta ersetzen. 2 Jahre lang arbeiteten die Wissenschaftler daran, eine Alternative zu den schädlichen Plastikpartikeln aus abbaubarem Rohstoff zu finden. Mit der Zellulose-Zahnpasta ist ein erstes Produkt gelungen, erklärt Judith Rüll, die in dem Unternehmen die Projekte im Bereich Kosmetik betreut.
Ziel des Projektes war es, festzustellen, ob Zellulose ein kompatibler Stoff sein könnte, um eben andere Rohstoffe in Zahnpasten ersetzen zu können. Durch bessere Leistung, durch weniger Abrasion beispielsweise.
Mit Abrasion bezeichnet man die Abnutzung der Zahnsubstanz an der Oberfläche. Das Mikroplastik hingegen hat eine hohe Reinigungswirkung, ohne den Zahnschmelz zu beschädigen. Deshalb wurde es bisher in den Pasten eingesetzt.
Polyethylen als Mikroplastik ist eben ein Partikel, der sehr hautfreundlich ist. Wenn man das sich unter dem Mikroskop anschaut, haben sie eine sehr homogene, weiche Oberfläche. Währenddessen andere pflanzliche Partikel da einfach eine andere Morphologie haben. Die sind sehr rau in der Oberfläche, haben teilweise scharfe Kanten. Und da war zuvor einfach noch nicht der richtige Partikel gefunden, um einen gleichwertigen Ersatz zu haben.
Dass man jetzt die Zellulose als Ersatzstoff gefunden hat, war eher ein Zufallstreffer. Die Forscher experimentierten mit 4 verschiedenen Zahnpasten. 2 enthielten Zellulosepartikel in verschiedener Größe, eine hatte Mikroplastikanteile und eine beinhaltete Silikatverbindungen, die als Reinigungsmittel in vielen Zahnpasten enthalten sind.
Es wurden menschliche Zähne in Schwarztee eingelegt für einen bestimmten Zeitraum und danach wurde ein Reinigungstest gemacht. Das heißt, es wurde mit einer Zahnbürste und den 4 verschiedenen Zahnpasten geputzt und die Ergebnisse wurden verglichen.
Das Ergebnis: Zellulosepartikel reinigen genauso gründlich und zahnschonend wie Mikroplastik.
Während im Vergleich zu einem Silika die Reinigungsleistung auch sehr ähnlich ist, aber bei einem Silika eine deutlich höhere Abrasion vorliegt und zu erwarten ist, dass hier mehr Schädigung am Zahnschmelz hervorgerufen wird.
So einfach kann die Alternative zum schädlichen und schwer abbaubaren Plastik aussehen, sagt Judith Rüll. Zellulose hatte früher einfach niemand daraufhin untersucht.
Zellulose ist ein natürlicher Partikel, der in allen Pflanzen vorkommt, also auch genügend zur Verfügung steht. Wir haben hier eine biologische Abbaubarkeit von 1 bis 2 Monaten unter Frischwasserbedingungen. Das heißt, in kürzester Zeit auch unter Bedingungen im Wasser wird Zellulose biologisch abbaubar sein. Und wir können diesen natürlichen Partikel wunderbar einsetzen in allen Kosmetikprodukten.
Nicht nur Zahnpasta, sondern auch Haarshampoo, Körperpeeling und Putzmittel könnten fortan mit den natürlichen Zellulosepartikeln hergestellt werden. Das wäre ein erheblicher Beitrag zur Gesundheit, resümiert die Chemikerin Uta Fernekorn. Heute weiß man, Plastikpartikel enthalten Komponenten, die in die Hormonregulation des Körpers eingreifen und sogar Krebs erregen.
Da gibt es auch eine interessante Studie aus dem Jahr 2016 von der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaft, die auch belegt, dass Mikroplastikpartikel ungefähr 3 bis 4-mal so viele Giftstoffe akkumulieren, wie jetzt im Meeresboden vorhanden sind in der unmittelbaren Umgebung, die dann auch giftig wirken, genau dann, wenn beispielsweise Fische Mikroplastikpartikel aufnehmen und dann letztlich der Partikel wieder auf unserem Teller und in unserem Körper landet.
Und trotzdem, ergänzt Judith Rüll, dürfen die Unternehmen für ihre Produktpalette nach wie vor unbegrenzt viel Mikroplastik verwenden.
Es gibt ja in Europa und Deutschland keine Gesetzgebung bisher, die den Einsatz von Mikroplastik verbietet. Das ist beruht lediglich auf einer freiwilligen Handlung des jeweiligen Herstellers, die Mikroplastik aus seinen Produkten herauszunehmen. Der Gesetzgeber hält sich da nach wie vor zurück.
Die Zellulose-Zahnpasta, deren Entwicklung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde, ist marktreif und könnte schon bald in unseren Läden erhältlich sein. Sollte es bis dahin keine gesetzliche Regelung gegen den Inhaltsstoff Mikroplastik geben, bleibt es die Wahl der Verbraucher, mit welcher Zahnpasta sie sich die Zähne putzen möchten.
Das war ein Beitrag von Ursula Storost. Um unsere Zähne und ihre Gesundheit und Pflege ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um Quallen, Tiere, die bei vielen Menschen nicht besonders beliebt sind. Zu Unrecht, sagen Wissenschaftler.
Late and slowly, but surely the watchers are drawing their circles around the two of us. For a moment, I'm seeing their path 1 year from now.
so clear to me and bright. In this poor candlelight, am I a visionary or just a poor freak falling crazy in love? And who is now in need of daring to know where we both should go? The butterflies in my belly feel like little inchworms sensing their first bungee jump experience.
Strandtouristen empfinden Quallen manchmal als Plage. Aber nicht nur beim Baden machen sie Schwierigkeiten. Sie verstopfen Kühlwassersysteme, fressen den Laich von Fischen weg und können auf diese Weise sogar ganze Fischfarmen vernichten. In einem europäischen Forschungsprojekt beschäftigen sich Wissenschaftler seit einiger Zeit mit diesen Tieren. Denn wenn man sie einfach aus dem Wasser abfischen würde, könnte man sowohl die Quallenplagen verringern, als auch die positiven Eigenschaften dieser Tiere nutzen. Davon sind die Forscher inzwischen überzeugt. Thomas Schröder berichtet.
Das sind aber unsere Quallenkreisel. Meditativ eigentlich. Kann man eine Stunde lang wahrscheinlich hier stehen gucken.
Ja, hübsch und elegant sehen sie aus, die Ohrenquallen, wie sie so durchs Wasser gleiten. Aber hier sind sie auch im Aquarium des Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung, kurz GEOMAR. Draußen in der Ostsee aber empfinden viele sie gar nicht als elegant, sondern eher als glibberig, schleimig, nervig. Das weiß auch Yamileh Javidpour. Die iranische Forscherin vom GEOMAR beschäftigt sich seit über einem Jahrzehnt mit den Tieren. Weil viele Meeresgebiete mittlerweile unter einer regelrechten Quallenplage leiden, hat sie mit anderen internationalen Wissenschaftlern das Forschungsprojekt Go Jelly initiiert, das von der EU mit 6 Millionen Euro gefördert wird. Go Jelly will Wege finden, wie sich Quallen abfischen und nutzen lassen. Dabei ließe sich gleichzeitig noch ein anderes großes Problem im Meer bekämpfen, wie Javidpour erklärt.
Unser Hauptthema ist Mikroplastik, die wir mit Hilfe einer Quallenschleimfilter aufnehmen wollten an Klärwasseranlagen.
Jeder, der schon mal eine Qualle freiwillig oder unfreiwillig berührt hat, kennt das. Sie hinterlässt oft einen klebrigen Schleim auf der Haut, der sich gar nicht so leicht wieder abwaschen lässt. Und dieser Schleim besitzt eine besondere Eigenschaft. Er saugt Partikelchen auf wie ein Schwamm.
Wir haben aus Ohrenqualle Schleim produziert, in ganz, ganz kleine Menge, weil unsere Ohrenqualle waren echt klein und die haben so 2 bis 4 Milliliter Schleim produziert. Dann haben wir Mikroplastik reingetan und man sieht, dass die haben über 2000 Partikel aufgenommen. Das ist schon eine Menge.
Nun wollen Forscher einen Filter entwickeln, der genau diesen Schleim enthält und in Kläranlagen zum Einsatz kommen soll. Für die Ernte des Schleims müssten massenhaft Quallen abgefischt werden und gleichzeitig würde nicht mehr so viel Mikroplastik ins Meer gelangen. Eine bestechende Idee, wenn sie am Ende aufgeht. Doch Yamileh Javidpour will noch mehr. Quallen ließen sich auch als Düngemittel für die Landwirtschaft einsetzen, als Futter in Aquakulturanlagen oder auch als Futter für den Menschen, sagt die Forscherin. So wurden in Dänemark bereits Chips vorgestellt, die aus Ohrenquallen gemacht wurden. Yamileh Javidpour will mit Go Jelly bald ein ganzes Kochbuch präsentieren. Probiert hat die Forscherin jetzt schon mal einen Salat aus getrockneten Quallen, der im Übrigen alles andere als glibberig war.
Das ist crunchy und mit richtiger Soße es schmeckt. Daher wird meine italienische Kollege auch an richtige Soße arbeiten und nach europäischer Geschmack bringen.
Wer sich für Quallen als Salat oder Chips nicht begeistern kann, hat auch die Möglichkeit, sie sich ins Gesicht zu schmieren. In aufbereiteter Form natürlich. Hergestellt wird die Quallencreme von einer Firma, die ebenfalls am Projekt Go Jelly beteiligt ist. Das Unternehmen liegt direkt an der Förde in Kiel-Holtenau, wo Mitarbeiterin Susanne Woltmann merkwürdig aussehende Fladen in einen Mixer legt.
Also die Qualle an sich, wenn die hier ankommt, die ist gepökelt. Die kann man sich vorstellen wie große Pfannkuchen, die vielleicht nicht mehr ganz so frisch sind. Geruchlich ist es auch nicht so frisch. Ich bezeichne es immer gern als nasser Hund.
Quallen bestehen zu über 95% aus Wasser. Doch es gibt etwas, das dieses Wasser zusammenhält. Das Kollagen. Ein Protein, das seit Jahren von der Kosmetikindustrie verwendet wird, weil es Feuchtigkeit bindet und straffend wirkt. Auch in der Medizin wird immer wieder Kollagen eingesetzt. Das Interessante an dem Quallenkollagen ist, dass es nicht wie bisher aus der industriellen Massentierhaltung stammt und dazu teilweise auch bessere Eigenschaften zeigt, beim Knorpelaufbau zum Beispiel. Also schwimmt da im Meer eine tolle Gesichtscreme oder ein tolles Mittel gegen Arthrose?
Ich kann mich erinnern, dass wir nachgeguckt haben, was kostet denn so ein Gramm Kollagen und haben dann an der Kaikante gestanden und uns überlegt, wie viel Anteil Kollagen in so einer Qualle ist und haben dann überlegt sozusagen, wie viel wert denn eine Qualle ist. und standen dann da und haben in Euros gezählt, wenn wir die vielen Quallen sahen. Aber so leicht ist es natürlich nicht.
So einfach ist es nicht. Denn die heimische Ohrenqualle hat einen hohen Wasseranteil und entpuppte sich in der Forschung als sehr unzuverlässig in ihrem Kollagengehalt. Im Go-Jelly-Projekt sollen nun aber auch andere europäische Quallenarten auf ihr Potenzial für Cremes, Gels und Medizinprodukte untersucht werden.
Das war ein Beitrag von Thomas Schröder.
Beauty and stillness out on the shore. The sea is as calm as you at my door. Walking along the way down to the coast, my mind gains the clearness to speak out what I feel most. The high tide and the low tide are taking their turns. I'm grateful to you for saying not a single word.
Haben Sie einen Bruder oder eine Schwester? Und haben Sie möglicherweise beide studiert? Denn dann würde sich anbieten, das Ergebnis einer neuen Studie mal in der eigenen Familie zu überprüfen. Forscher am Max-Planck-Institut fanden heraus, dass sich bei der Wahl des Studienfaches zwischen Erst- und Zweitgeborenen ein Muster erkennen lässt. Demnach studieren die größeren Geschwister mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit Fächer wie Medizin oder Naturwissenschaften, während sich jüngere Geschwister eher für Fächer wie Kunst, Journalismus oder auch ein Lehramt entscheiden. Werden die Interessen und Fähigkeiten in chronologischer Reihenfolge an die Kinder vererbt? Oder was sind sonst die Gründe dafür? Lenore Lötsch hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht.
Ich bin die Letzte sozusagen, die Jüngste, mit 8 und 10 Jahre Abstand zu den anderen Geschwistern. Mein Bruder hat Mechatronik studiert, ist Ingenieur geworden als Erstgeborene und meine Schwester ist Musiklehrerin.
Erzählt Elisabeth, die ihren Nachnamen lieber nicht nennen möchte. Die Chancen, dass sie als Drittgeborene Medizin oder Ingenieurwissenschaften studiert, waren laut der neuen Studie des Rostocker Max-Planck-Instituts für demografische Forschung um 54% geringer als bei ihrem ältesten Bruder. Und fast hätte Elisabeth als Musterbeispiel für die Studie dienen können, denn die besagt, Nesthäkchen studieren eher Kunst.
Eigentlich wollte ich immer Musik studieren, habe aber dann einen Freiwilligendienst gemacht in Irland im Obdachlosenheim und dort dann irgendwann festgestellt, Mensch, Naturwissenschaften fehlen mir ein bisschen aus der Schule und was verbindet Menschen und Naturwissenschaft und dann kam die Idee mit der Medizin.
Mittlerweile ist die Rostockerin Medizinstudentin im 9. Semester und sie bekennt, die Berufe ihrer Geschwister spielten schon eine Entscheidung bei ihrer Studienrichtungswahl als eine Art Abgrenzung.
Also es ist vielleicht schon so ein bisschen, dass ich jetzt so die zwei Extreme sozusagen von Musik und die Ingenieurswissenschaft bei den Geschwistern kennengelernt habe.
Erstmals haben Forscher die Unterschiede unter Geschwistern bei den Vorlieben für bestimmte Studienfächer in einer Studie belegt. Der Brite Kieron Barclay vom Rostocker Max-Planck-Institut arbeitete dafür mit Wissenschaftlern der Universität Stockholm zusammen.
Was wir herausgefunden haben, ist, dass die Erstgeborenen sich mit höherer Wahrscheinlichkeit für Fächer wie Medizin und Ingenieurwesen oder Naturwissenschaften bewarben. Die später geborenen Geschwister neigten eher zu Wirtschaft und Kunst, Journalismus oder Lehramt. Und als wir Brüder mit Brüdern und Schwestern mit Schwestern verglichen haben, fanden wir ähnliche Muster. Es hängt also nicht von Junge oder Mädchen ab.
Die Grundlage für die Studie sind große Datenmengen aus dem schwedischen Melderegister. Kieron Barclay und seine Kollegen nahmen insgesamt 146.000 Studierende in den Blick, die zwischen 1982 und 1990 geboren wurden. Ein Ergebnis: Die Wahrscheinlichkeit der Zweitgeborenen, beispielsweise Kunst zu studieren, ist um 27% höher als die des ersten Kindes, während der Unterschied zwischen dem drittgeborenen Kind und dem ältesten Geschwister schon 36% beträgt. Dadurch, dass die ausgewerteten Daten bereits die erste Studienbewerbung enthielten, sahen die Demografen, dass die Zweitgeborenen sich schon zu diesem Zeitpunkt für die finanziell weniger lukrativen Fächer interessierten und nicht etwa umschwenkten, weil sie vorher abgelehnt worden waren. Ein zarter Widerstand regt sich unter den Grundschulpädagogikstudentinnen in Rostock, wenn die Wahl ihres Studienfaches als wenig lukrativ oder als nicht so renommiert angesehen wird. Sie sind jeweils die ältesten Geschwister. Trotzdem entschieden sie sich, Lehrerinnen zu werden.
Also das geht bei mir nach Interesse und nach, wofür ich gemacht bin.
Naja, also der Lehrerberuf war ja mal
angesehen. Hat sich ja jetzt ein bisschen geändert, aber ich hätte auch eher gedacht, dass, wenn man jüngere Geschwister hat, das doch in die Richtung geht, weil man ja auch manchmal diesen Aufpasser oder Erzieher dann mit übernimmt.
Die Rostocker Demografen nahmen in ihrer Untersuchung vor allem die Einkommensunterschiede in den Blick. Aus früheren Studien war bereits bekannt, dass nachfolgende Geschwister im Durchschnitt einen schlechteren Schulabschluss erreichen und langfristig weniger Geld verdienen als zuerst geborene Kinder. Kieran Barclay.
Wir sehen einen Unterschied in den langfristigen Einkommen entsprechend der Geburtsreihenfolge. Und die Wahl des Studienfachs macht dabei die Hälfte dieses langfristigen Einkommensunterschiedes unter den Geschwistern aus. Also, was du an der Universität studierst, spielt wirklich eine große Rolle dafür, wie viel Geld du im Laufe deines Lebens verdienen wirst.
Dass Erstgeborene im Schnitt bereits in der Schule bessere Noten haben und auch einen geringfügig höheren IQ, der Unterschied zwischen dem ersten und dem dritten Kind beträgt statistisch 4,5 IQ-Punkte, auch das wusste man bereits. Doch es erklärt nicht die Wahl des Studienfachs.
Wir fanden auch heraus, dass dieses Muster auch besteht, wenn wir die besseren Abiturnoten der Erstgeborenen im Vergleich zu ihren Geschwistern herausrechneten. Trotzdem haben die Erstgeborenen häufiger Medizin oder Ingenieurwissenschaft studiert.
Warum die Erstgeborenen sich statistisch häufiger für ein solches Studium entscheiden als ihre jüngeren Geschwister, darüber rätseln die Wissenschaftler. Ein Erklärungsversuch: Es könnte mit der höheren Fürsorge der Eltern für sie zusammenhängen. Schließlich haben sie in der frühen Kindheit eine Art Exklusivzeit, in der sie die volle Aufmerksamkeit ihrer Eltern genießen. Und auch später werden durchaus Unterschiede gemacht, erinnert sich der Rostocker Mediziner Axel Walter.
Ich weiß, als ich damals in die Grundschule kam, war meine Mutter ein halbes Jahr zu Hause irgendwie, um mir den Übergang zu erleichtern. Das war bei meiner Schwester dann nachher nicht mehr der Fall.
Und auch die Ambitionen der Eltern, vermutet Kieran Barclay, spielen eine Rolle für die Wahl des Studienfachs.
Menschen sind oft stolz auf ihre Erstgeborenen. Sie glauben an sie und denken, meine Tochter kann eine Ärztin werden oder mein Sohn ein Ingenieur. Und so ermutigen sie das Kind entweder, dem elterlichen Traum zu folgen oder sich um eine Studienrichtung zu bewerben, von der die Eltern wissen, dass sie eine gute Karriere und ein gutes Einkommen mit sich bringt.
Mehr über die Gründe, aus denen die nachfolgenden Geschwister diesen Weg seltener einschlagen, obwohl sie in derselben Familie aufwachsen, wollen die Wissenschaftler in Rostock nun weiter erforschen.
Das war ein Beitrag von Lenore Lütsch.
A bad thing, but I don't get no living, and that's no lie. We spend the night in Frisco at any kind of disco, and from the night I kissed our love goodbye. Don't blame it on the sunshine, don't blame it on the moonlight, don't blame it on the good times, blame it on the boogie. Don't you blame it on the sunshine, don't blame it on the moonlight, don't blame it on the good times.
Notizen aus der Wissenschaft.
Der Klimawandel zeigt einschneidende Folgen und lässt immer mehr erschreckende Prognosen zu. So lässt die Erderwärmung den Meeresspiegel deutlich mehr steigen als bisher erwartet, wie Wissenschaftler in dieser Woche verkündeten. Der Pegel werde bis zum Jahr 2100 mehr als doppelt so hoch sein wie bisher angenommen. Und das sei immer noch eine vorsichtige Schätzung, sagen Wissenschaftler. Seit 1993 stieg der Meeresspiegel im weltweiten Durchschnitt jährlich um etwa 3 mm. Die nun gemessene Beschleunigung könnte dazu führen, dass der Anstieg im Jahr 2100 10 mm, also einen ganzen Zentimeter pro Jahr beträgt, so die Forscher. Dass das Konsumieren von Alkohol bei jungen Menschen Auswirkungen auf ihr Gehirn haben kann, ist bekannt. Aber schädigt es auch die Knochen? Ja, wie eine neue Studie aus Österreich zeigt. Der Alkoholkonsum kann den Knochenaufbau junger Menschen beeinflussen und damit auch langfristige Folgen auf ihr Skelett haben, so das Ergebnis der Untersuchung. In ihr ging es um das exzessive Alkoholtrinken, das sogenannte Komasaufen, zu dem sich manche Jugendliche sogar extra verabreden. Die Hormone bei Wildschweinen, Waschbären und Wölfen laufen in diesen Tagen auf Hochtouren. Wildtiere sind gerade sozusagen in Hochzeitsstimmung, sagen Biologen. Ein Naturphänomen, das jedem aufmerksamen Beobachter in der Natur auffallen kann, so die Forscher. So boxen sich auf den Äckern zum Beispiel die Feldhasen fürs Rammeln warm. In den Wäldern singen die Füchse ihren Angebeteten heisere Liebeslieder. Es sei die Zeit, in der Wildtiere die Generation 2018 zeugen wollen, sagen die Forscher. Auch bei Iltis und Wiesel, Fischotter oder Eichhörnchen beginnt die Paarungszeit. Bei Vögeln allerdings ist davon noch nichts zu sehen, denn sie warten, bis es tagsüber wieder heller wird. Nur der Steinadler und der Seeadler schwingen sich auch schon jetzt zur Balz in die Lüfte, um ihre Partnerin fürs Leben zu finden. Steht für die ISS das Aus bevor? Wenige Monate vor dem Flug des deutschen Astronauten Alexander Gerst zur Internationalen Raumstation gibt es eine Debatte um die Zukunft des Labors. Bis 2024 gilt die Finanzierung als sicher, aber dann wollen die USA aussteigen, hieß es in dieser Woche. Die USA wollen bis dahin eine Privatisierung des Weltraumlabors vorantreiben, wie in der Washington Post berichtet wurde. Seit fast 20 Jahren betreiben die Raumfahrtbehörden der USA, Russlands, Japans, Kanadas und die europäische ESA gemeinsam die ISS. Seit dem Jahr 2000 ist das fliegende Forschungslabor rund 400 Kilometer über der Erde dauerhaft bewohnt und rast mit rund 28.000 Kilometern pro Stunde um unseren Planeten. Die in der Regel sechsköpfige Besatzung verrichtet Grundlagenforschung in der Schwerelosigkeit.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Hey, what's all set up on your mind? Don't you dare to think I am that blind not to see that you are possibly down and out. And you need someone to light up your day, something that makes the pain go away. So here I am, just take my hand, and we go to find the sun maker, sun maker, sun maker. Sun maker, we will go to the sun maker. We go to the sun maker. We go to the sun maker. We will go. He is old, he is wise, he knows everything from hell to paradise. We will go to find the sun maker.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Das Paläon, das Forschungs- und Erlebniszentrum in Schöningen in Niedersachsen, hat bei Archäologen einen besonders guten Namen. Denn immer wieder wurden bei Grabungen in Schöningen spektakuläre Funde gemacht. Zum Beispiel entdeckten Forscher dort die ältesten Jagdwaffen der Menschheit. Und nicht nur historische Waffen und Alltagsgegenstände haben sie dort gefunden. Sie entdecken auch immer wieder uralte Knochen, ob von Pferden, Bären, Elefanten, Hirschen und sogar Säbelzahnkatzen. Durch sie wird es den Wissenschaftlern möglich, mehr über die Verhältnisse zu erfahren, unter denen die frühen Menschen in Norddeutschland gelebt haben. Zum Beispiel, welche Tiere es damals gab, welche Nahrung und sogar welches Wetter. Die Knochen sind manchmal wie ein Puzzleteil in der Erforschung der Geschichte. Allerdings ist nicht jeder davon, auf den ersten Blick einem bestimmten Tier zuzuordnen. Darum werden die Funde im Labor des Forschungszentrums genauer unter die Lupe genommen. Carmen Wojcik hat den Forschern dabei über die Schultern geschaut.
Überall liegen Knochen herum, auf Tischen in einem Laborraum hier im Paläon, dem Forschungs- und Erlebniszentrum in Schöningen. Es sind Tierknochen, alle sind bräunlich verfärbt und schon viele tausend Jahre alt. Forscher haben sie hier direkt vor der Tür ausgegraben und wollen sie nun genauer untersuchen. Da ist zum Beispiel ein Teil eines Tierschädels, vielleicht von einem Hirsch, denn daneben liegt ein großes Geweih. Und dann gibt es hier auch noch einen Oberschenkel vielleicht von einem Pferd. Manche Knochen hier im Labor sind so groß wie mein Unterarm, andere sind dagegen viel kleiner und einige sind auch nur bruchstückhaft erhalten, wie Puzzleteile. Da kann man manchmal gar nicht so genau erkennen, was ist es denn? Gehört es zu einem Bein oder ist es vielleicht ein Stück von einem Schädel? So wie das jetzt hier in dieser Holzkiste in der Mitte des Raums. Die Restauratorin Anna-Laura Krogmeier kratzt da gerade ganz vorsichtig so ein bisschen Erde.
Ich lege das Teil erstmal frei, also den Knochen, und reinige ihn vom Erdmaterial. Das handelt sich um Kieferknochen. Der ist sehr dünn und porös. Viele Knochen sind manchmal auch noch weich wie Butter, also gerade Geweihstücke sind immer in einem sehr kritischen Zustand. Andere Knochen, wie zum Beispiel Zähne, sind aus einem sehr harten Material, was sich sehr gut erhalten hat. Die sind dann weniger porös und die kann man eher aus der Erde rausholen.
Genau, da liegt auch so etwas. Was ich finde, das sieht aus wie ein Zahn. Vielleicht von einem Raubtier. Also zu welchem Tier das wohl gehört? Also dieses Knochenrätsel will der Archäozoologe Ivo Verheyen heute lösen. Er nimmt jetzt also dieses Puzzleteil, diesen Zahn in die Hand. Er hat weiße Handschuhe an, so Stoffhandschuhe, um dieses wertvolle Stück nicht zu beschädigen.
Also man kann ganz einfach sehen, dass das ein Zahn ist und das ist ein ganz großer Zahn, ein Eckzahn. Und eigentlich kann das nur von einem Raubtier sein. Also das kann von einem Säbelzahnkatz sein, ein Bär oder ein Löwe. Aber das müssen wir jetzt noch herausfinden, was das ist.
Wenn ich mir das mit anschaue, Sie drehen und wenden das jetzt hier so hier in der Hand, da ist oben eine Spitze, ungefähr so 5 cm, würde ich sagen. Die ist schwarz, glatt und glänzt. Und der Rest dieses Zahns, das ist bräunlich und rau.
Ja, das stimmt. Also das untere Teil, das braune, raue Teil, das ist die Wurzel. Und da oben ist die Zahnspitze. Und man kann ganz einfach schön sagen, dass es kein Säbelzahnkatz ist, weil es gibt so eine Rifflung auf die Zahn für Säbelzahnkatze und das hat diese Zahn nicht. Also das ist ganz glatt.
Säbelzahnkatze ist es nicht. Bleibt also noch Bär oder Löwe?
Ja, dafür müssen wir zum ersten Mal die Zahn messen.
Genau, jetzt nimmt der Wissenschaftler hier ein Zentimetermaß, ein spezielles, und hält das an die Zahnspitze.
1640 mm. Mhm. Und das ist schon ganz groß im Vergleich zu der ganzen Größe von den Zahn. Und das ist 12,3 cm. Mhm. Also bei Bären ist das so, dass die Spitze etwas kleiner ist im Vergleich zu die ganzen Zähne. Mhm. Bei Bären ist das auch immer so, dass die Wurzel ist etwas breiter im Vergleich zum einem Löwe.
Okay, also es deutet jetzt alles darauf hin, dass es eher kein Bär ist, weil dieses Fundstück sehr schmal unten an der Wurzel ist, eben nicht so breit, und weil die Zahnspitze, das schwarze Teil jetzt, also was jetzt heute schwarz ist, früher war das mal weiß wahrscheinlich, aber nach 300.000 Jahren eben ist es jetzt schwarz verfärbt, also dass diese Spitze, die also aus dem Kieferknochen rausgeguckt hat, dass die also verhältnismäßig groß ist. Bei den Bären wäre sie wahrscheinlich kleiner im Vergleich zur Wurzel.
Ja, aber jetzt gibt es ein besonderes Merkmal, woran man sehen kann, ob das ein Bär oder ein Löwe ist. Aber dann müssen wir das ganz genau anschauen und vielleicht.
Genau, jetzt nimmt er das unter einer Lupe und da ist auch ein ganz helles Licht. Ah, da sieht man jetzt also wirklich nochmal ganz genau, etwas vergrößert auch, die Oberfläche dieses Zahnes.
Kannst du das sehen?
Ja.
Das
so. Sieht aus wie so eine kleine Rille, so eine Furche an der Zahnspitze, an diesem schwarzen. Die ist fast so lang wie diese Zahnspitze.
Also hier gibt es auch noch zwei.
Ah ja.
Und das ist ein Merkmal, das nur große Katzen haben. Wir glauben dann, weil wir hier in Schöningen sind, dass das ein Löwe ist.
Ja, der hier mal in Schöningen rumgelaufen ist.
Ja. Und das ist ganz spannend, doch?
Auf jeden Fall. Kann man sich gar nicht vorstellen, hier bei uns in Norddeutschland. Ne?
Also ich finde das wichtig, aber ich glaube, dass das für jeden wichtig ist, herauszufinden, wie die Umgebung war, wo die Menschen 300.000 Jahre vorher hier gelebt haben. Und wir sehen auch, dass es vielleicht eine etwas kleinere Art gab im Pleistozän, also für 300.000 Jahre vorher. Und das hat sich entwickelt bis diese große Löwe, die wir jetzt haben. Aber das ist immer auch schwierig zu sagen, weil wir haben jetzt nur ein Stück gefunden. Also das kann vielleicht auch ein kleineres weibliches Tier gewesen sein.
Aber die Suche ist ja noch nicht vorbei. Das heißt, vielleicht gibt es ja zu diesem Zahn auch noch andere Teile, die dazu passen, die man aber noch nicht gefunden hat. Die Forscher werden draußen vor dem Paläon weiter danach suchen.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Carmen Wojcik. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik in der Sendung kam diesmal von Inga Lüning und André Nenzer. Die CD heißt Hodgepodge. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.